Diese Episode ist entstanden in Kooperation mit Fair Finance.
Seit 2 Monaten, meine Damen und Herren, beziehe ich eine reguläre Alterspension. Ob Sie auch noch eine bekommen werden, darüber möchte ich heute mit meinen Gästen im Studio diskutieren. Herzlich willkommen zu diesem Trend Talk. Kaum ein Thema ist mit mehr Ängsten und Emotionen verbunden als das Thema Pensionen. Die Jungen fürchten, ob sie überhaupt noch welche bekommen. Andere rechnen nach und fragen sich, wie das Pensionssystem langfristig zu finanzieren ist. Eindeutig ist, dass die demografische Entwicklung zu einer zunehmenden Schieflage führt. Immer weniger Junge müssen immer mehr Ältere finanzieren. Das klingt nach einem Problem. Was gibt es für Lösungen? Welche Reformen sind notwendig, damit das Pensionssystem langfristig finanzierbar bleibt und nicht irgendwann die Jüngeren einfach den Generationenvertrag aufkündigen? Darüber möchte ich heute mit meinen Gästen im Studio diskutieren. Und dazu darf ich begrüßen Professor Bernd Marien, Sozialwissenschaftler und Autor zahlreicher Bücher zu diesem Thema und auch Berater verschiedenster Organisationen, nationaler und internationaler, zu diesem Thema. Manuela Vollmann, Gründerin und Geschäftsführerin von ABZ Austria. Das ist eine Non-Profit-Organisation, die Frauen dabei unterstützt am Arbeitsmarkt und bei Karrierethemen. Georg von Vöstl, Vorstand der Fair Finance Vorsorgekasse, und Christoph Boschan, CEO der Wiener Börse. Herzlich willkommen. Herr Professor Marien, mein Sohn ist 25 Jahre alt. Wird der noch eine staatliche Pension bekommen?
Warum denken Sie, dass ich das weiß? Ich bin kein Prophet. Ich kann das nicht sagen. Ich kann Ihnen nur sagen, dass ich seit Jahrzehnten die Frage immer wieder gestellt bekommen, manchmal von besorgten Eltern für ihre Kinder, erwachsenen Kinder, früher von den Jugendlichen oder Kindern selbst, die unsicher waren, ob sie jemals eine Pension bekommen würden. Und so viel kann man mit Sicherheit sagen, dass es, sie werden eine Pension erhalten. Sie werden etwas, das Pension heißt, erhalten. Was diese Pension wert sein wird, wie viel Kaufkraft dahinter steckt, hängt natürlich von unseren oder vom Erfolg unserer Reformbemühungen, unserer heißt der Reformbemühungen der Regierungen, der jeweiligen Verantwortlichen, ab.
Frau Vollmann, vor allem Frauen sind von niedrigen Pensionen betroffen, Stichwort Altersarmut. Warum ist das so?
Ihr Stichwort Altersarmut kann ich mit einer Zahl benennen. Also die Armutsgefährdung bei Frauen ab 65 beträgt derzeit 18%. Bei alleinstehenden Pensionistinnen ist es noch um viel höher. Und es ist höher als bei alleinstehenden Pensionisten. Also die Realität ist so. Und warum? Wenn man wirklich tief in die Analyse geht, dieser Pensionslücke, dann ist es ganz, ganz stark orientiert oder muss man in die Arbeitsmarktfaktoren gehen. Also es hängt davon ab, wie die Beschäftigungsdauer der Menschen ausschaut. Ja, weil die Beschäftigungsdauer macht dann auch sozusagen Pension, wie viel das man bekommt. Also das ist das eine. Beschäftigungsdauer ist die zweitgrößte Faktor für die Lücke. Der erstgrößte Faktor für die Lücke sind die geringen Erwerbseinkommen von Frauen. Und womit hat geringe Erwerbseinkommen zu tun? Einerseits von Branchen. Wir wissen alle, dass der Handel, Pflege, die, wie wir sie diskutiert haben, systemrelevanten Berufe, niedrigere Gehälter zahlen oder diese Branche niedrige Lohn hat als Branchen wie Metallindustrie. Das ist das eine. Und das zweite, was da auch drinnen ist, ist, dass wir die Versicherungsjahre viel zu kurz sind, also geringer als bei Männern. Das sind die Hauptfaktoren, arbeitsmarktpolitisch gesehen. Und dann schaut man dahinter und warum ist das so? Und das hat ganz viel mit einem sehr wertekonservativen Zugang, wer, was Frauen können, was Frauen tun sollen, was Männer können. Wertekonservativ in Richtung, in welchen Branchen arbeiten Frauen, wo arbeiten Männer und vor allem, wie teilen wir die sogenannte Pflege- und Care-Arbeit in unserer Gesellschaft auf. Und die ist leider auch in den letzten Zeiten, wir haben die Zeitverwendungsstudie, es ist nun einmal so, dass es hier keine faire Aufteilung gibt, um dieses Wort zu verwenden. Und das ist jetzt keine Zuordnung, dass alle Männer zu wenig in der Care-Arbeit, ja das stimmt, Das Faktum. Aber es gäbe auch Männer, die mehr machen wollten. Und das hat wieder viel damit zu tun, wie Unternehmen mit solchen innovativen, neueren Ansätzen von Teilung bei den Paaren, bei den Elternpaaren umgehen. Arbeitszeitmodelle, Vereinbarkeit und so weiter.
Herr von Föstl, der deutsche Ökonom Hans-Werner Sinn, ein Freund deutlicher Worte, hat man es mal so formuliert, eine Generation, die weder Kinder großzieht noch spart, muss im Alter hungern, weil von nichts kommt nichts. Sehen Sie das auch so? Würden Sie dem zustimmen?
Also die Aussage ist natürlich sehr dramatisch, aber ich stimme ihr leider großteils zu. Ich glaube schon, dass die zitierte Generation überleben wird, aber sie wird nicht leben. Also wenn man so will, zum Überleben genug, zum Leben wahrscheinlich zu wenig. Wenn man sich die Zahlen anschaut, ich habe mir ein paar Zahlen mitgenommen in Österreich, die durchschnittliche Pensionshöhe, Säule 1, ist derzeit bei Männern unter 2000, bei Frauen noch deutlich geringer. Und die wird, wenn ich es jetzt im Vergleich zum letzten Nettoeinkommen vor der Pension nehme, über die nächsten Jahre, Jahrzehnte deutlich sinken. Das heißt, es bleibt weniger übrig und von dem her, ja, überleben, ja, leben, nein. Und die Altersarmut, was immer wieder diskutiert wird, die wird leider steigen. Ja.
Herr Boschan, was kann die Börse, was kann der Kapitalmarkt beitragen zur Lösung der Pensionsproblematik?
Da kann ich an die Vorredner anschließen. Es ist nämlich noch viel dramatischer. Nicht nur, dass die Ersatzrate sinkt, sondern dieses System kostet auch unverhältnismäßig viel. Und dann komme ich auch gleich zur Rolle des Kapitalmarkts. Wenn man die europäische Landschaft einmal vergleicht, dann kann man ja einfache Vergleiche anstellen. Was kostet das System und was bringt's? Übersetzt in wie viel Prozent vom Nationaleinkommen wird denn für die Pension verwendet und was kommt denn für eine Ersatzrate raus? Und da verhält es sich bei uns in Österreich so, dass wir ungefähr 13,7% des Bruttoinlandsprodukts für die Pensionen aufwenden. Und das führt zu einer Ersatzrate von 56% derzeit. Und dann schauen wir nach Dänemark und in die Niederlande und nach Schweden. Und die wenden so zwischen 6 und 9% ihres Nationaleinkommens auf.
Also deutlich weniger.
Deutlich weniger. Zum Teil die Hälfte dessen, was wir verwenden. Und erreichen höhere Ersatzraten. Wie tun sie das? Mit einer teilweisen Kapitalmarktorientierung des Pensionssystems. Also nicht ausschließlich ein Umlageverfahren, was von der Demografie abhängt, was von der Produktivität der dann noch Tätigen abhängt, sondern eine wirkliche Ansparung und dann eben auch nicht ansparen nur im Sparensinne, sondern im Investieren, ja, so wie das ja auch Staatsfonds vormachen und so wie das vor allem die teilweise kapitalgedeckten Pensionssysteme vormachen.
Jetzt ist ja die Schwierigkeit, die Umstellung des Systems. Wenn ich jetzt wieder meinen Sohn hernehme, also der muss einmal, zahlt er meine Pension und jetzt soll er auch noch zusätzlich investieren, ansparen, wie auch immer. Das heißt, den trifft ja eigentlich dann eine doppelte oder zumindest anderthalbfache Belastung. Wie komme ich aus der Schere raus?
Was ich noch sagen würde zu der ganzen Frage der Geschlechterungleichgewichte. Wir haben auch das Problem, dass die geradezu explosionsartige Zunahme der Teilzeitbeschäftigungen dazu führt. Also vor einer Generation waren das 100.000 Leute, irgendwie grob gesprochen, ja. Und jetzt haben wir 1,2, 1,3 Millionen statt 100.000 Leute, die in Teilzeit sind. Wir haben die erste Generation von Frauen und auch Müttern, die sehr qualifiziert ist, die sehr gute Ausbildung hat, die bessere Ausbildung hat als wir Männer. Zum Beispiel akademische Abschlüsse und so weiter. Aber gleichzeitig, angenommen, sie würden dasselbe verdienen wie wir Männer. Sie würden in denselben Branchen arbeiten, dieselben Durchsetzungsfähigkeiten haben wie bei den Verhandlungen mit den Personalchefs und so weiter und so weiter. Wenn so viele, mittlerweile die Mehrheit der Frauen, Teilzeit arbeitet, dann kann mit Ausnahme von sehr gut qualifizierten Berufen wie Pharmazeutinnen oder Ärztinnen oder so irgendwas, aber von diesen wenigen abgesehen, würde ein Großteil der Frauen über die Armutsschwelle nie hinauskommen, wenn sie unter Anführungszeichen nur Teilzeit, Teilzeit heißt bei uns immer noch Halbzeit, die meiste Zeit, nicht Vollzeit, nahe Teilzeit, Halbzeit. Und das heißt, dass die Leute, nachdem die Armutsgefährdungsschwelle 60% des Nettoeinkommens der Durchschnittsverdiener ist, ist die Mehrheit der Frauen definitionsgemäß an oder unter der Armutsgrenze durch die bloße Tatsache, dass sie überwiegend Teilzeit arbeiten. Das ist natürlich verrückt. Man muss also den jungen Frauen und Mädchen, man kann gar nicht oft genug sagen und warnen, tappst in diese Armutsfalle nicht hinein, weil das ist der sichere Weg sozusagen zur Altersarmut.
Das heißt, Frau Vollmann, ist Teilzeit eine Falle?
Also das Teilzeit-Bashing ist fast nicht mehr zum Aushalten, sowohl von den PolitikerInnen, jetzt auch von Wissenschaft. Wir haben jetzt eine Beschäftigungsquote von Frauen mit 70%. Als ich begonnen habe und dieses Unternehmen gegründet habe vor 30 Jahren, hat es diese Beschäftigungsquote nicht gegeben. Ja. Und man hat in diesem Land zugelassen und gewollt sichtlich, dass die Versorgungsarbeit, die Frauen machen, neben ihrer Erwerbstätigkeit. Dennoch, es ist nicht die Teilzeit alleine. Ja, es ist ein Thema, aber es ist das Einkommen. Wann wird es soweit sein, dass die Kollektivverträge, die nicht diskriminierend an sich sind, aber wenn man Branchen vergleicht, sind sie es. Da muss man ansetzen. Dann muss man als Gesellschaft dazu stehen und zu sagen, eine faire, also wenn die Umverteilung von dieser notwendigen, dahinterliegenden Care-Arbeit, damit Wirtschaft überhaupt wachsen kann oder Wirtschaft leben kann, es gehört dazu, dass ich dazu übergehe und sage, das wird fair aufgeteilt. Und das Dritte ist, dass es total wichtig ist, hinzuschauen, wie lange Unterbrechungen sind. Unterbrechungen, Erwerbsarbeitsunterbrechungen wirken sich fast noch mehr aus als die Teilzeit. Das heißt, ich bin keine Teilzeitbefürworterin, aber ich merke, dass wir da differenzieren müssen, gerade wenn es um Armutsgefährdung und Pension geht. Und dazu gehört nicht nur, dass die Gesellschaft sich dazu bekennt, wir sind im 21. Jahrhundert, es gibt viele junge Väter, die sagen, ich würde wahnsinnig gern meine Kinder versorgen. Viele Unternehmen sind noch immer nicht bereit, darauf auf die 25-jährigen Söhne einzugehen, die vielleicht ein anderes Lebensmodell haben als ihre Väter oder auch ihre Mütter, die Töchter. Das heißt, das ist wirklich ein gesellschaftliches Mindset-Veränderung und ein unternehmerisches.
Ich muss mich nochmal an die Finanzabteilung jetzt wenden. Sie sind mir noch die Antwort schuldig auf die Frage, wie schafft mein Sohn das, nicht meine Pension zu zahlen und gleichzeitig für sich selber vorzusorgen. Wie kann er das schaffen? Was gibt's für Angebote?
Also ich greife den Ball gern auf. Als Armut möchte ich das bestätigen, was Herr Boschan sagt. Wir haben ein System, das derzeit in Säule 1 zu teuer ist und zu wenig rausbringt. Und das wird sich in Zukunft leider noch verschlechtern. Das heißt, die Erwartungshaltung, uns auf die Säule 1 zu fokussieren und die Erwartungshaltung der Staat oder wer auch immer kümmert sich um ihren Sohn, wenn er mal in Pension geht, um ein altersgerechtes Dasein zu haben, das ist eine Illusion, die können wir cutten. Also von dem her müssen wir weg von der puren Säule 1 haben, eben Säule 2, Säule 3 stärken. Wissen wir alle, aber wir brauchen endlich mal eine fachlich, sachliche, sozusagen frei von politischen Färbungen in Diskussion. Das wissen wir, tun wir aber auch bis dato nicht. Aber sonst haben wir eine Mehrklassen-Pensionsgesellschaft in Zukunft und das wird nicht reichen. Ihr Sohn wird damit kein schöneres Altersdasein haben, ohne dass wir den Kapitalmarkt stärker mit einbinden. Ob wir wollen oder nicht, aber das muss die Lösung sein. Dänemark als Beispiel wurde zitiert, aber können wir gerne reingehen. Das ist die Grundprämisse, die wir angehen müssen. Sonst werden wir scheitern.
Ich kann das nur bestätigen. Also die Blaupausen sind in Europa da. Also eine gewissenhafte Nachschau bei denjenigen Systemen, die mit wesentlich weniger Aufwand wesentlich mehr Ertrag bringen. Und das sind die genannten Staaten, Norwegen im Staatsfondsmodell, Schweden mit einer extrem ausgebauten Kapitalmarktorientierung. Auch der ersten Säule übrigens. Ja, es geht ja bei der ersten Säule auch darum, ob das nun pures Umlageverfahren sind ob wenigstens Teile davon am Kapitalmarkt angelegt werden.
2,5% ist nicht so viel, ehrlich gesagt. Ja.
Immerhin. Es hat zu einem lebhaften Kapitalmarkt geführt, zu einem vitalen KMU-Markt, ja. Und zu einer deutlichen Entlastung und Erhöhung übrigens der Ersatzrate. Ja. Dann nehmen wir Schweden weg, dann gehen wir nach Dänemark oder gehen nach
in die Niederlande oder schwedischen Systems. Kein Problem.
Zur zweiten Säule in die Schweiz. Ja. Das ist ja das Tolle am diversen Europa. Die Blaupausen sind wirklich da. Sie sind erprobt, proven, tested, seit 30 Jahren in place, übrigens in den meisten Fällen durch sozialdemokratische Regierungen inauguriert worden. Ja. Man muss nur noch cherrypicken und das beste Modell
kombiniert. Es hat es ja in Österreich ein Modell gegeben, staatlich geförderte Zukunftsvorsorge, das aber irgendwie nicht funktioniert hat. Sie sagen mir, warum es nicht funktioniert hat und wie man es besser machen könnte.
Ja, das ist ein trivialer Grundzusammenhang, der auch von Politikern aller Couleur verstanden werden muss. Wissen Sie, man muss eben grundsätzlich verstehen, dass im Wesentlichen bestimmen die Risiken die Kapitalkosten der Unternehmen. Die Kapitalkosten der Unternehmen sind die Renditen der Anleger. Und wenn ich jetzt anfange, Renditen zu garantieren oder Kapitalien zu garantieren, ja, dann nehme ich natürlich die Chance auf den Ertrag ebenso raus. Und das ist der fundamentale Konstruktionsfehler dieser Kapitalgarantien. Deutschland ist ja den gleichen Weg beschritten und hat den gleichen Fehler gemacht. Es führt zu unglaublichen Frustrationen im System. Ja, ich bin also auch ja regelrecht wütend, wie lange das braucht, um da nachzusteuern. Wir haben seit 2 Jahrzehnten diese wirklich nutzlosen Systeme errichtet. Ja, die einzigen, die verdient haben, sind die im Vertrieb und die Produkte ausgegeben haben. Es hat faktisch nichts genützt. Es hat zu unglaublicher Skepsis in der Breite der Bevölkerung geführt. Überlagert auch jede sinnvolle Diskussion an der Kapitalmarktorientierung. Leider ist eine wirkliche Bürde in der Diskussion. Und deswegen weg mit diesen Kapitalgarantien. Das kann man auch machen, weil, und ich weiß, es wird oft obszön empfunden, wenn ich sowas sage, aber langfristig ist nun mal die Aktienanlage, also das Equity Investment, die sicherste und renditeträchtigste Anlage. Das hat aber Bedingungen. Und es hat insbesondere die Bedingung des langen Anlagezeitraums und natürlich einer Diversifizierung. Aber für beides eignet sich die Pensionskasse ja hervorragend. Ja, sie ist ja generationenübergreifend jahrzehntelang tätig. Sie kann deswegen entsprechende Schwankungen ausgleichen. Und ja, an der Kapitalmarktorientierung wenigstens von Teilen der Pensionssysteme führt kein Weg vorbei.
Darf ich Sie fragen, würden Sie das Ristern, die Risterrente, auch mit dem Geburtsfehler der nicht verpflichtenden Rister sagt heute selbst, er hätte das und er hätte das immer gewollt und es konnte sich mit der eigenen Idee nicht durchsetzen, das zu einer verpflichtenden
ja, diese Modelle,
würden Sie auch dafür sein?
Naja, also da wird es dann sehr, sehr politisch. Diese Vorschläge gibt es natürlich zuhauf und vielerorten. Also dass man eher ein Opt-out-Modell anbietet sozusagen. Jeder ist qua Geburt drin und kann dann nur rausoptieren. Wissen Sie, ich bin ja wirklich ein strikter Liberaler. Aber jetzt bin ich natürlich auch seit 25 Jahren im Geschäft und da reift natürlich auch die Erkenntnis, es ist jetzt die 5. Börse, der ich dienen darf, alle waren im deutschsprachigen Raum oder in Großbritannien, aber ja, man entwickelt so eine gewisse Toleranz dann für einen anderen Ansatz, auch wenn es denn nur paternalistisch geht, dann bitte auch so, okay, ja, okay. Weil ich glaube, dass da habe ich auch meine Meinung etwas geändert. Pension ist schon ein tricky issue, weil das ist langfristig, es liegt so weit in der Zukunft. Die Leute müssen vielleicht auch etwas an die Hand genommen werden und gerade bei diesen langfristigen Themen darf der Staat vielleicht auch etwas paternalistisch werden und ein solches System dann auch mal verpflichtend mit einer Opt-out-Clause.
Also liberaler Paternalismus.
Ja. Ja, ich tue mich schwer, aber ich glaube, wir kommen ja nicht anders raus aus der Ecke. Ja, das ist ja das Problem. Wir sind ja derartig festgefahren in der Diskussion. Das ist, glaube ich, nur staatlich begleitet zu lösen.
Wir haben derzeit, wenn wir jetzt anschauen, in Österreich ungefähr, wenn meine Informationen stimmen, 1,8 Millionen Pensionisten und Pensionistinnen. Davon sind 148.000, die eine Pension aus der Säule 2 kriegen. Das ist weniger als 14% kriegen derzeit eine Pension, eine zusätzliche Pension aus der Säule 2. Allen möglichen Gründen, aber man kann festhalten, die Säule 2 in dem Konstrukt fliegt sie nicht. Sonst hätten wir flächendeckendes System. Herr Boschner, Sie haben den Begriff Frustration genannt. Wir haben derzeit kein in der Gesellschaft akzeptiertes Mehrsäulenmodell von der Pension. Ohne Akzeptanz in der breiten Gesellschaft wird das nicht funktionieren. Ob das jetzt Pflicht ist oder ob das mit Anreize steuerlicher Natur, Prämie für die Arbeitgeber, Arbeitnehmer ist, ist eine andere Frage. Aber Fakt ist, wir brauchen ein anerkanntes System. Und was Sie erwähnt haben, es braucht mehr Transparenz. Wir brauchen auch bei den jungen Leuten viel mehr Finanzbildung. Die müssen wissen, wie Säule 1 funktioniert oder eben auch, was sie leisten, nicht leisten kann und wie die Kapitalmärkte funktionieren. Aber Sie haben die Rendite im Langfristigen über Aktien erwähnt. Ja, das ist, stimme ich zu. Die Leute müssen halt mit gewissen Schwankungen rechnen. Jetzt haben wir bei der Pension langfristig, wir haben laufende Auszahlungen. Da ist schon fast per Definition Aktien ein Wertpapier, was sich bewährt hat. Wenn es bessere Alternativen geben würde, Rendite-Risikobetrachtung gerne. Nur, dass die Historie zeigt das demnach nicht. Also von dem her kann ich mich da mit dem Kapitalmarkt, stärker kapitalmarktorientierten Zugang 100% abschießen. weil wir keine bessere Alternative haben. Dänemark wurde heute schon ein, zweimal erwähnt. Da gibt's große Pensionskassen, die haben natürlich aufgrund der Akzeptanz und wie das Modell gelebt wird, sehr starke Player am lokalen Markt. Das heißt, da entstehen ja riesige Player mit Assets under Management von sehr, sehr, sehr viel Milliarden Vermögensgegenständen. Die agieren dann ja auch als Counterpart im Sinne der Makroökonomie. Die können Infrastrukturprojekte agieren. Man muss ja auch diese Effekte mit berücksichtigen. Solche Player haben wir derzeit in Österreich nicht. Unzufriedenstellend wissen wir, aber so ist es derzeit.
Wird mein Sohn bis 70 arbeiten müssen?
Ja, und das wird ihm nicht wehtun. Es wird ihm nicht wehtun, weil zwischen jetzt und dann werden ihm noch viele, viele Jahre Lebenszeit zuwachsen. Das heißt, ein dann 65-Jähriger wird so gut drauf sein wie ein heute 73. Entschuldige, genau umgekehrt. Genau umgekehrt. Also es de facto sich verjüngen natürlich. Also daran kann überhaupt sozusagen, an dem führt überhaupt kein Weg vorbei. Und wenn man schaut, welche Länder, also wir haben es eben Deutschland erwähnt, Rente mit 67 ist ein bisschen fantasielos, ein bisschen mechanistisch. Man könnte boshafterweise sagen, wie Deutsche eben so sind, also nicht flexibel, nicht individualisiert, nicht aber ist es besser als nichts. Die Amerikaner haben das auch gemacht, haben eine viel, viel längere Vorwarnzeit von einem Vierteljahrhundert gehabt. Die Deutschen haben das, ich habe das selbst miterlebt, wie der Rürup und ich bei einem DGB-Kongress in Deutschland aufgetreten sind und gesagt haben, ihr müsst länger arbeiten, waren die Leute not amused. Ja? Die waren ganz sauer und haben gesagt, no way. Und der Herr Müntefering ein halbes Jahr später geht in den Bundestag und sagt, ja, wir müssen nicht, also eine sehr viel härtere Variante zu Gesetze gemacht, wie wir vorgeschlagen hatten, als Fachleute. Das heißt, an dem führt kein Weg vorbei. Die Frage ist, ob man, was jetzt schon der Fall ist, Deutschland 67, Österreich 65, 60, weil wir werden bis zum Jahr 2033 brauchen, bis die Damen auch dasselbe Pensionsalter haben. Ein 40-jähriger Übergang, es gibt kein Land der Welt, das auch nur annähernd so einen fantastischen, sozusagen langen Weg zur Gleichstellung, den der EuGH ja vorgeschrieben hat. Das ist ja Pflicht sozusagen für alle Mitgliedsländer so zu agieren. Das haben sie nicht gemacht. Die Dänen, die Schweden würden derzeit in etwa 68 Jahre und 3 bis 6 Monate arbeiten müssen in denselben Geburtsjahrgängen, also knapp Leute, die knapp über 50 sind. Und die Dänen müssen schon heute bis 70,5 arbeiten, wo wir Österreicher bis 65. Also 5,5 Jahre Unterschied im gesetzlichen Pensionsantrittsalter.
Auch das
macht dann eine andere Welt. Ja. In Österreich, wir sind
auch das müssen wir
hinterfotzig, ehrlich gesagt, unsere Regierungen. Weil was die gemacht haben, war, sie haben das Pensionsalter nicht angetastet, weil das, um Gottes Willen, das ist ja sozusagen das Schlimmste aller Anschläge. Aber sie haben durch die Änderung der Kontoprozentsätze von 2,0% auf 1,78, musste ich plötzlich 45 Jahre arbeiten, um auf die Anspruchsberechtigung für 80,1% zu kommen. Während vorher habe ich das in 40 Jahren erreicht. 40 mal 2% sind 80%. Jetzt muss ich 45 mal 1,78% haben, um auf dieselben Anspruchsniveau zu kommen. Das heißt, wir haben hinterfotzigerweise 5 Jahre länger arbeiten verordnet, ohne irgendeinen Beistrich zu ändern am formellen Pensionsalter. Das ist halt eine sehr, ich weiß nicht, wie man das bezeichnen soll, balkanesisch wäre eine Beleidigung des Balkans, ja, so vorzugehen. Aber das ist, wie die Österreicher das gemacht haben.
Müssen wir länger arbeiten, ist das, was ja Frauen im Moment, ich glaube, eine zentrale Frage ist, ja. Es wird ja aufgehoben, Sie werden sagen, 40 Jahre hat sich dieses Land geleistet, in die Qualifizierung und Bildung der Babyboomer und der nächsten Generationen zu investieren, wie ich. Ich arbeite noch immer, könnte schon längst in Pension sein. Ich liebe es zu arbeiten. Ich habe immer Vollzeit gearbeitet, ich bin Unternehmerin. Aber dieses Land hat es geschafft. Und da muss man ansetzen, in den strukturellen Rahmenbedingungen nichts oder kaum was zu verändern. Wir haben keine Ganztagsschulen. um die Möglichkeit überhaupt zu schaffen, dass Frauen und Männer nicht zu Hause überlegen müssen, immer zu Weihnachten, wie kriege ich das hin? Das ist das eine. Wir haben keine qualitativ hochwertige Kinderbetreuung oder Kinderbildung. Das heißt, wenn wir hinschauen auf das Thema, müssen wir lange arbeiten, glaube ich auch. Wir wollen vielleicht auch länger arbeiten, die Frauen wollen auch länger arbeiten, weil sie würden dann auch mehr Einkommen haben, um dann mehr Pension zu bekommen. Aber das geht nur, wenn ich strukturelle Rahmenbedingungen so schaffe. Und drum mag ich gar nicht, wenn man sagt, ja, 40 Jahre, das klingt so, wie wenn die Frauen, dieses Land hat verabsäumt, es allen Frauen zu ermöglichen. Ich hatte das Privileg, dass meine Mutter und mein Vater sich um meine Kinder auch gekümmert haben, sogar in Wien. Und ich habe immer in Wien gelebt, weil meine Kinder mit 17 Monate Kindergruppe, also es gibt ja die Möglichkeiten. Aber darauf wurde ganz wenig geschaut. Und jetzt hat man das Gesetz, Johanna Donal hatte ist ganz anders gedacht.
Stimmt.
Die dreht sich im Grab um, jeden
richtig,
Tag.
Richtig.
Weil sie hat damals gehabt, dieser lange Zeitraum, um genau diese unfairen Aufteilungen oder diese Möglichkeiten für junge Väter auch wirklich gut hinzukriegen, dass man gemeinsam nicht in der Altersarmut endet sozusagen. Und das ist leider in sehr geringem Ausmaß passiert. Und jetzt wird man sehen, was passiert. Jetzt müssen es nämlich die Unternehmen ziemlich abfangen. Ich bin selber Unternehmerin, habe 160 MitarbeiterInnen. Ich muss abfangen als Unternehmerin, weil ich viel Frauen angestellt habe, dass die Frauen eben länger arbeiten sollen, aber dass sie die Kinderbetreuung, dass sie das nicht haben. Also als Unternehmen werde ich da ziemlich drauf zahlen. Und deswegen ist es wichtig, strukturell zur Regierung, die Regierung muss rasend schnell den Ausbau, den qualitativen von Ganztagsschulen, Kinderbetreuung vorantreiben, weil sonst ist das für Wirtschaft ein ganz schlechte, sagt man da, Botschaft oder Entwicklung.
Ich komme nochmal auf den Kapitalmarkt zurück, weil der Herr Boschan hat vorhin gesagt, ein Pfui-Wort im Zusammenhang mit Pensionen, Risiko. Ja, jetzt sind die Österreicher an sich schon keine besonders risikofreudigen Menschen. Die Aktienquote steigt seit Jahren eigentlich minimal oder kaum. Jetzt ist Risiko in Verbindung mit meiner Pension, das höre ich gar nicht gerne.
Ja.
Garantie wollen Sie auch nicht? Also was bieten Sie mir jetzt?
Also nochmal, es ist ja noch viel schlimmer. Ich habe das eigentliche Pfui-Wort gesagt, nämlich Kapitalmarkt, das hat zwei Bestandteile. Kapital, da läuft es den Leuten schon kalt den Rücken runter und dann Markt noch dazu. Ja. Also, wie ist das mit dem Kapitalmarkt? Nochmal. Die langfristige Eigenkapitalrendite beträgt inflationsbereinigt über die letzten 100 Jahre 5%. Mag man jetzt sagen, ist viel, ist wenig, darauf kommt es überhaupt nicht an.
Eigenkapitalrendite von was?
Ja, Eigenkapitalrendite, also dass die direkte Unternehmensbeteiligung im Durchschnitt über alle öffentlichen Märkte 100 Jahre zurückgerechnet. 5% global. Aber ich will ja ein globales Argument auch machen, damit man versteht, worüber man redet, wenn man über Kapitalmarktinvestitionen redet. Also durchschnittliche 100-jährige globale Kapitalmarktrendite 5% Inflationsbereich. Völlig egal, ob das viel oder wenig ist jetzt. Die nächstbeste Anlageklasse, da ist Fremdkapital. Die Anleihen, die Bonds, 100-jährige Inflationsbereinigte bei 2,5%. Die nächste gut investierbare Anlageklasse für jedermann, die Immobilien. 100-jährig, auch inflationsbereinigt, 2 bis 2,5%. Dann mag man noch das Gold nennen, da habe ich immer so meine Schwierigkeiten, weil wir erst eine Marktpreisfeststellung seit Mitte der 70er Jahre haben, auch so um die 2%, eigentlich null, weil es ist ein non-productive asset. Ja. Worauf ich hinaus will ist, die Aktienanlage schlägt alle anderen Alternativen um mindestens das Doppelte. Das hat aber Voraussetzungen, nämlich natürlich die langfristige und generationenübergreifende Anlage, wofür sich nochmal die Pensionskassen ja hervorragend eignen. Sie sind ja gerade, das ist ja ihre DNA, die langfristige Anlage. Natürlich wäre das mit einer entsprechenden Liquiditätsreserve zu versehen, die sie auch auszahlungsfähig jederzeit macht. Und das so klar sagen, die von den, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber ich schätze mal, norwegische Staatsfonds, Norges, was wird der haben? 1,7 Billionen jetzt vielleicht, so ungefähr, ja. Die Mehrheit davon sind nicht Einzahlungen,
sondern die Renditen der letzten 30 Jahre. Ja? Und diese Fragen müssen wir doch unseren Politikern hier stellen. Ist es nicht Zeit, den Österreicherinnen und Österreichern genauso Zugang zu diesen Renditen, zu diesen internationalen Renditen zu geben? Was habt ihr getan? Ja, und was tut ihr jetzt zur Lösung des Problems? Man muss da einen Ablauf kommen. Die Blaupausen sind da. Man muss sich jetzt nur noch das Beste aussuchen.
Das war schon viel in Richtung meiner Abschlussfrage, die jetzt kommt. Nämlich, jetzt hätte ich gerne Lösungsvorschläge. Und zwar der Reihe nach, vielleicht kurzfristig, mittellangfristig, ohne dass es eine Vorlesung wird. Aber was wäre jetzt notwendig, um das Pensionssystem langfristig zu sichern, Herr Professor Marin?
Ja, also ich müsste natürlich die erste Säule, die ja sozusagen tragfähiger werden sollte, verknüpfen mit einer Budgetkonsolidierung, die muss saniert werden, das ist keine Frage. Ich bin sehr dafür, die betriebliche Altersvorsorge auszubauen und wirklich zu stärken und zu einem ein bisschen analog dem, was passiert ist mit der Abfertigung neu gegenüber der Abfertigung alt. Dass man plötzlich aus einem Arrangement, das 10-15% der Bevölkerung bedient hat, und das ist jetzt nicht viel anders mit den Pensionskassen, dass für Leute über einer bestimmten Karrierestufe als ein Goodie, als eine Bonifikation sozusagen eingesetzt wurde und wird, zu einem Mehrheits- und Anspruchs- selbstverständlichen Ansprüchen ablehnen.
Aber heißt, da muss ich jetzt kurz dazwischen fragen, wenn Sie sagen Stärkung der zweiten Säule Betriebspension, heißt das steigende Lohnnebenkosten? Weil der Arbeitgeber muss das dann ja zahlen.
Das können Sie über verschiedenste Prozesse machen. Sie können zum Beispiel eine Entgeltumwandlung machen, wo Sie dem Einzelnen, der einzelnen Arbeitnehmerin, dem einzelnen Arbeitnehmer die Möglichkeit geben, bestimmte Einkommensbestandteile umzuwandeln, das Entgelt umzuwandeln in eine Alterssicherungsoption. Also da gibt's verschiedene Varianten. Und das haben viele Länder zustande gebracht, bis hin sogar nach Ungarn. Also wenn die Ungarn das zusammenbringen, sollten wir das auch in der Lage sein zu machen. Viele andere Länder. Und wenn wir europaweit schauen, so haben wir in der Mehrzahl der Länder der Europäischen Union, wir vergessen immer Europa, ich denke immer UNO-Europa, das sind 56 Länder und das EU-Europa ist nur nicht einmal die Hälfte, 27 Länder mittlerweile, aber dieses EU-Europa, ein Großteil der Länder hat natürlich eine Mehrheit der Bevölkerung mit Anspruchsberechtigung aus dieser betrieblichen Altersvorsorge.
Ihr Vorschlag? Was wünschen Sie sich von der, was fordern Sie von der nächsten Regierung? Was muss getan werden?
Wir haben ein Projekt gemacht, das nennt sich Trapez, transparente Pensionszukunft, gemeinsam mit anderen. Und da haben wir auch mit Betrieben zusammengearbeitet. Und aus dieser Arbeit heraus haben wir Maßnahmen entwickelt. Und ich möchte drei davon erwähnen. Das eine ist, dass sowohl die Unternehmen, die eine verantwortungsvolle Erwerbsarbeit möglich machen wollen, sehr toll darüber nachdenken, wie sie ein lebensbegleitendes, lebensphasenorientiertes Arbeitswelt aufbauen können. Ja? Also wie sie sozusagen Strukturen in den Unternehmen so machen, dass die Versorgungsarbeit, die Care-Arbeit, die unbezahlte Arbeit überhaupt gemacht werden kann für Männer und Frauen. Also da gibt's gute Modelle, da kann man das in dem Projekt auch nachlesen. Dann habe ich schon gesagt, ganz wichtig ist diese Information. Politik, also
Transparenz, wie viel kriege ich, worauf habe ich Anspruch?
Und wie schaut das mit dem, ich würde wollen, dass Sie das Pensionskonto, also dass das jährlich an die Personen kommt, damit man das auch wirklich weiß. Das hat schon vieles aufgeweckt, viele Frauen aufgeweckt, die jünger sind als ich, die viel Arbeit gearbeitet haben, auf einmal sehen, die Pension würde sehr gering sein, also die 40, 45-Jährigen. Und was natürlich dazu gehört, und ich denke, da muss die Regierung schnell handeln, sind diese strukturellen Rahmenbedingungen, die ich auch schon erwähnt habe, wirklich zu schauen, dass wir nicht nur die Kinder, sondern auch unsere älteren Mitmenschen, das Pflegesystem funktioniert nicht, darüber gehen wir heute nicht, wird nicht diskutiert, aber die Söhne und Töchter und Schwiegertöchter und Schwiegersöhne sind oft in der Pflegeorganisation zumindest tätig, wenn schon nicht in der Pflege. Und das muss auch ermöglicht werden, da müssen wir viel bessere Übergänge schaffen.
Köstl.
Ja, viele wurde schon gesagt. Also ein Punkt, Herr Professor Marin hat es, glaube ich, Sanierung der Säule 1 genannt. Darum kommen wir nicht drum rum, aber trotz dieser Sanierung wird Säule 1 nicht ausreichen. Also es ist notwendig für ein Existenzminimum, aber wird sicherlich nicht hinreichend sein, damit Ihr Sohn in Zukunft schön leben kann. Das heißt, es braucht diese genannte Säule 2, die ausgebaut werden müssen. Ob Pflicht, Opt-in oder ob das steuerliche Anreize sind, ist sozusagen Ausgestaltungsformen, aber wir kommen nicht drum rum und wir kommen auch nicht drum rum, eben bei dieser ganzen Diskussion Ausweitung den Kapitalmarkt viel, viel stärker einzubinden und auch diese Akzeptanz, die, wie wir diskutiert haben, notwendig ist in der Gesellschaft, damit sie das System mittragen. Und da kommt auch dieses Thema Transparenz, Finanzbildung mit, damit die Leute das auch, sag ich mal, in einer breiten Masse beurteilen und schätzen zu können. Ich bin 100% überzeugt, hätten wir diese Erfahrung und blicken wir hoffentlich 15 Jahre in die Zukunft, sagen wir, eigentlich die Erfahrung, die wir jetzt gesammelt haben über das letzte Jahrzehnt, ähnelt heute in Dänemark und so weiter und ist akzeptiert als ein gängiges, besseres Modell, als wir es derzeit haben und vor allem nachhaltig für Ihren 25-jährigen Sohn.
Herr Bolzan, Sie haben sich schon deutlich positioniert, trotzdem noch zwei abschließende Sätze, Ihre konkrete Lösung jetzt, was Sie sagen, okay, das wäre jetzt schnell und gut und ja, richtig gut zu machen.
Teilweise Orientierung der ersten Säule am Kapitalmarkt, so wie Niederlande, Dänemark, Schweden das vormachen. Deutliche Orientierung der zweiten Säule vielleicht am Schweizer Modell. Und
jetzt müssen Sie kurz sagen, was das Schweizer Modell ist.
Ja, verpflichtende betriebliche Altersversorgung. Ja, flächendeckend und verpflichtend und vor allen Dingen in wirklich massiven und gebührendem Maße. Und dann drittens, was das Individuum selbst anspricht, also die dritte, die persönliche Vorsorge, da gibt es eine Maßnahme, die leider nie umgesetzt wurde und die stand auch für die jetzt ablaufende Legislaturperiode im Regierungsprogramm, nämlich die Einführung einer Behaltefrist, also die Steuerfreiheit für diejenigen, die ihre Aktien eine bestimmte Zeit lang halten. Denn das ist vielleicht auch die, weil ohnehin schon im Regierungsprogramm verankerte und gewissen Teilkonsens gefundene Maßnahme, was ja wieder dem Individuum selbst auch ein bisschen Freiheit ermöglicht, selbst zu reagieren, auf diese Staatsverweigerung endlich zu handeln. Ja, das ist ja der Kern auch der Wiedereinführung einer Behaltefrist. Man muss sich das vorstellen, die Aktienanlage ist in besonderer Art und Weise diskriminiert. Die Leute gehen arbeiten, sie investieren ja aus versteuerten Arbeitseinkommen. Dann werden sie Mitunternehmerinnen, Mitunternehmer. Dann werden sie körperschaftsbesteuert. Und aus dem körperschaftsbesteuerten Gewinn werden dann die Dividenden ausgeschüttet. Dann werden sie nochmal mit Rekordverdächtigen 27,5% besteuert. Also da wenigstens bei der Kapitalertragssteuer eine Entlastung zu herbeizuführen, das ist das Gebot der Stunde, hat ja auch schon einen Teilkonsens gefunden. Das muss jetzt einfach die nächste Regierung sofort umsetzen.
Frau Vollmann, meine Herren, dann darf ich mich herzlich bedanken für die lebhafte und interessante Diskussion. Ich darf mich auch bei Ihnen bedanken, meine Damen und Herren, fürs Zuschauen. Ich glaube, es ist deutlich geworden, es gibt Handlungsbedarf, aber es gibt auch Lösungen. Und das Thema ist nicht unlösbar. Und ja, wie gesagt, ich bekomme schon eine Pension. Ich hoffe, Sie werden sie auch bekommen, wenn die Dinge umgesetzt werden, die wir hier heute besprochen haben. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.